Hallöchen, hier ist der Podcast Talking Basketball, hier ist Olli Dutschke und natürlich nicht alleine, das schaffe ich nicht. Ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Manche sagen, das ist betreutes Podcasten und mein Betreuer ist Stefan Koch. Stefan, ich grüße dich.
Lieber Olli, was ist heute los mit dir? Du hast dich als Olli Dutschke vorgestellt. Normalerweise sagst du immer nur Olli D.
Ja, wir hatten irgendwie im Vorgespräch irgendwas von outen, deswegen habe ich mich heute geoutet. Mein Nachname ist Dutschke. Sorry dafür. Jetzt weint es die ganze Republik. Ach, hey. Wo wir bei Namen sind. Kennst du Robert Wilhelm Bunsen?
Ja, Robert Wilhelm Bunsen hat wahrscheinlich den gleichnamigen Bunsenbrenner, der in der Chemie eine wichtige Rolle spielt, entwickelt. Und er ist Namensgeber eines Gymnasiums in Heidelberg.
Nein, was du alles weißt.
Ich bereite mich doch auf Sendungen vor. Ja. Bin auch nicht wie du.
Seit 3 Wochen. Du bist auch selber an diesem Gymnasium vorbeigefahren, um genau zu recherchieren, was da los ist, glaube ich, ne?
Nein, aber ich musste im Chemieunterricht auch den Bunsenbrenner benutzen.
Ja, wir auch. Ich war in Chemie eine Pfeife. Aber das gehört hier nicht her. Wir reden heute mit jemandem, mal nicht aus Berlin, sondern aus einer schönen Stadt in Heidelberg.
Habe ich schon eine was schöne Stadt in Heidelberg. Du sollst vor der Aufzeichnung nicht trinken.
Ja, ich habe zu viel Milch getrunken. Eine schöne Stadt, die Heidelberg
heißt. Eine schöne Stadt in Baden-Württemberg, die Heidelberg heißt.
Genau. Und unser.
Jetzt wissen alle, was betreutes Podcasten ist. Weiter. Genau.
Und unser Protagonist hat vor gar nicht langer Zeit mit seiner Mannschaft, denn er ist aktiv, ein überragendes Erlebnis gehabt. Aber nicht in Heidelberg, soweit ich weiß, sondern in Mannheim, richtig?
Ja. In Mannheim, im UFO, wie es genannt wird. Ja, und das war für ihn natürlich ein besonderer Sieg, weil es war gegen einen Club, für den er in der Vergangenheit gespielt hat, für den er auch immer noch unter Vertrag steht, weil er ist nur auf Leihbasis in Heidelberg. Nein, stimmt gar nicht. Okay, ist richtig in Heidelberg.
Hast du nicht gesagt, du hast dich vorbereitet?
Ja, ich habe das mal gelesen mit Leihbasis.
Ja, du musst doch nicht die Zeitung mit den 4 Buchstaben lesen.
Oh.
Mach weiter. Frag ihn doch mal erstmal die Frage.
Ja, auf. Genau. Es weiß doch eh jeder schon, wer es ist. Trotzdem stellen wir die Frage. Lieber Gast, ich weiß, dass du einen zweiten und dritten Vornamen hast. Verrate uns deine Vornamen und vielleicht, ob du sogar noch einen vierten hast, wie zum Beispiel Marvin Willoughby, der hier schon zu Gast war.
Moinsen da draußen, servus. Erstmal vielen Dank für dieses wunderbare Intro. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist ein besonderer Tag. Ich habe einen Zweit- und einen Drittnamen, keinen Vierten, nämlich Paul Viktor Louis Zipser, wie meine beiden Opas.
Aha, und der Louis wird französisch ausgesprochen. Das heißt, gibt es da französische Wurzeln in der Familie?
Vielleicht irgendwann ganz früher mal, aber nö, bei uns heißt er einfach, unser Häuptling von der Familie heißt Louis.
Stichwort Chemie. Wir fangen knallhart an. Warst du gut in Chemie?
Das ist eigentlich ein witziges Fach. Das ist so das Streitfach, was mich angeht, glaube ich. Weil ich hatte, glaube ich, durchschnittlich vielleicht ein oder zweimal eine 3, sonst immer eine 4. Und dann habe ich mich, bevor es dann in die Jahrgangsstufe geht, wo man wählen darf, habe ich mich dazu entschieden, Physik nicht zu nehmen. Und dann war Bio oder Chemie. Bio habe ich gehört, ich habe mich umgehört ein bisschen, da geht es nur um Lernen. Deswegen dachte ich, ich könnte dann Chemie besser nehmen, weil es ein bisschen um Verstehen geht. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, dass ich nicht alles davor verstanden habe wirklich. Aber ich habe es trotzdem ganz gut eigentlich geschafft. Ich habe das 4-stündig gehabt, würde aber nicht sagen, dass ich irgendwann mal in meinem Leben gut in Chemie war.
Ist es denn so am Bunsen-Gymnasium, dass wenn man Chemie abwählt, dass man automatisch von der Lehrerschaft gedisst wird, wie es auf Neudeutsch heißt?
Nee, man muss einfach die Schule wechseln. Das wollte ich natürlich nicht.
Okay. Warst du sonst ein guter Schüler? Abi gemacht, welche Note?
Also in der Grundschule, ich glaube, das war meine Sternzeit, da war ich gut. Wir hatten immer einen guten und einen schlechten und ich hatte einen sehr schlechten neben mir sitzen, deswegen, das hat mir sehr gut getan. Aber ich glaube, mit jedem Jahr wurde ich dann bisschen schlechter in der Schule und habe dann auch nicht mehr so fokussiert mitgearbeitet, wenn ich das so, ich glaube, meine Mutter würde da mir zustimmen. Ja, ich habe das Abi geschafft, auch wieder mit viel Hilfe meiner Mutter. Jedes Mal Lehrgänge oder irgendwo mal nicht da sein, hat sie das ganze Wochenende mit meinem besten Freund versucht, alles aufzuholen, und ich bin dann nach Hause gekommen, habe den ganzen vorbereiteten Stoff bekommen und habe mir natürlich keine Sekunde das Zeug angeguckt, aber ja, der Gedanke war da. Ich habe einen Schnitt von 3,2 geschafft.
Ich auch. Willkommen im Club.
Echt?
Und
Glückwunsch.
du siehst, aus uns ist doch was geworden, ne?
Ja.
Mehr oder weniger. Leistungskurse, also nicht Chemie wahrscheinlich.
Doch, vierstündig hatte ich Chemie, ja.
Als Leistungskurs
Ja, bei uns vierstündig, zweistündig. Vierstündig Chemie, Sport, Mathe, Englisch, Deutsch.
Ja. Scheint ja die Kulturhoheit der Länder dafür zu sorgen, dass das wirklich in jedem Bundesland anders ist, wie das
Ja.
mit den Kursen und Sachen so ist.
Das ist auch ständig immer ein Thema, wenn man neue Teammates, neue deutsche Teammates hat, dann versuchen wir immer herauszufinden, wie die so in der Schule hatten und wann wurdet ihr dann ins Gymnasium gesteckt und wann nicht. Das ist so, jedes Bundesland lässt sich da was Neues einfallen.
Du hast das schon
Ich war
angedeutet.
übrigens der erste 8, also G8 war ich. Deswegen,
Oh.
so habe ich auch meine Frau kennengelernt, weil die G9 direkt über mir war und dann hatten wir zusammen den Grundkurs.
Chapeau. G8.
Ja,
Nichts
irgendwie habe ich
mit dem G8-Gipfel, da wollen wir jetzt nichts durcheinander bringen, aber du hast irgendwas von Lehrgängen erzählt. Wie viele Fehlstunden hast du denn da so gehabt?
in meinem Zeugnis habe ich 4 Fehlstunden eingetragen.
Vier.
Ja, ich war 4 Stunden nicht da.
Okay, und inoffiziell?
Nee, es sind genau 4 gewesen.
Gut, also das heißt im Klartext, dein Zeugnis liegt jetzt im Institut für fantastische Literatur, ja?
Ich glaube, das
Das ist ja ein
könnte.
echter Fantasy-Thriller, vier Fehlstunden.
Nee, ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Sind aber 4 Fehlstunden gewesen. Ich war auch vor ein paar Monaten, hat mich mein ehemaliger Mathelehrer erreicht über E-Mail, und dann habe ich mein gesamtes sonstiges Zeugnis, alles, was davor halt nicht Abi war, das hatte ich irgendwie nicht. Er hatte das jetzt für ein paar Jahre. Also, es sind ja schon ein paar Jahre her, dass ich mein Abi habe und die Schule verlassen habe, und er hatte das jetzt 10 Jahre bei sich zu Hause rumfliegen, hat anscheinend mal aufgeräumt und hat mir dann Bescheid gesagt. Jetzt habe ich mein gesamtes Zeugnis.
Was hat das mit dir gemacht, dass du jetzt alle Zeugnisse hast?
So vieles und gleichzeitig doch so wenig. Das Witzigste, glaube ich, war, wie wir es abgeholt haben. Ich habe das dann wieder mit Mira abgeholt und sie hat dann durchgeblättert. Und da hatten wir zum Beispiel Thema Chemie dann zum Beispiel, wie ich auf die Idee gekommen bin, das zu nehmen.
Bist du ein unordentlicher Mensch, ein Mensch, der nichts sortiert und aufhebt? Weil ich sag mal, die meisten hätten gesagt, oh, wo ist das eigentlich? Das brauche ich doch. Das geht ja so am Hinterteil vorbei.
Ja, ich meine, also bis jetzt habe ich es ja noch nicht gebraucht und ich hoffe auch nicht, dass ich das irgendwie dann nochmal brauchen sollte. Nee, meine Mutter hat sehr viel früher mit mir zu tun gehabt, was solche Sachen angeht. Und dann pünktlich zum Abi hat meine Frau, jetzige Frau, das, glaube ich, übernommen. Also sie ist sehr, sehr ordentlich und ziemlich organisiert. Und ja, wenn man bei uns in der Wohnung durchläuft und irgendwelche alten Freunde, die wissen ganz genau, dass das eher von Miras Seite kommt. Weil so, ja, also ich könnte eine Woche maximal selbst überleben ohne sie.
Bist
War
du im Sportlichen
gerade.
auch unorganisiert? Also im Klartext kann es auch mal sein, dass Paul Zipser ins Training geht und die Schuhe vergessen hat?
Nee, da nicht. Also wenn mir Sachen wichtig sind, dann ist das nicht so. Das ist generell auch so ein bisschen, weiß nicht, wenn ich so, ich bin auch ein ziemlich vergesslicher Typ, oder viele würden es verpeilt oder irgendwas nennen, wenn mir Leute irgendwas erzählen und es interessiert mich einfach nicht so sehr, dann habe ich das wirklich direkt wieder vergessen. Das ist echt erstaunlich. Das kann super schnell gehen. Ja, und so ist es halt. Also ich bin halt nicht so, ich lege da nicht so viel Wert drauf. Ich bin wirklich, boah, wir haben jetzt schon 2 Wochen nicht mehr das gemacht hier, irgendwas. Mir fällt es halt niemals auf, ob jetzt hier irgendwo Staub liegt oder Ja, und das macht sie halt kirre und da ergänzen wir uns wunderbar.
Dazu, dann sage ich das meiner Frau auch, mir fällt das nicht auf, dass hier irgendwo Staub liegt, das ist ja schon mal gut. Und wenn du, das ist eine super Ausrede eigentlich. Und das Zweite ist, du hast ja gesagt, du vergisst dann auch Sachen wieder schnell, wenn sie dich nicht interessieren. Das heißt, morgen kannst du dich schon nicht mehr an diesen Podcast erinnern.
Höchstwahrscheinlich nicht. Ich werde nur merken, dass mein WLAN nicht funktioniert, aber das wusste ich auch davor eigentlich schon.
Zu Hilfe da der andere, das ist Stefan Koch, weil falls du schon vergessen hast.
Ja, hier steht Koch einfach nur.
Ja,
Alles.
das hilft ja vielleicht.
Deswegen hast du auch deinen ganzen Namen hingeschrieben.
Genau.
Doch sehr gut vorbereitet.
Natürlich. Wir hatten schon so viele Spieler und gefühlt, jeder hat mit Fußball angefangen. Du auch. Was warst du für einer?
Also ich habe auch Fußball gespielt auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Jahre davor Leichtathletik nur gemacht, glaube ich. Also am Anfang war das noch nicht Leichtathletik und das wurde dann zu Leichtathletik. Aber das war so das Ding. Und dann habe ich Fußball gespielt, habe ich das beides zusammen gemacht. Dann habe ich mal Rugby eine ganz kurze Zeit, mal Handball. Ja, und dann die letzte Sportart, die dazu gekommen ist, ist Basketball.
Du bist dabei geblieben. Warum?
Ja, irgendwann musste ich mich entscheiden, weil ich, also beim Fußball, zu deiner Frage davor auch, ich war links außen. Früher war ich super schnell, das kann man sich jetzt vielleicht auch nicht mehr so vorstellen. Und da bin ich durchgeflitzt und mit jedem Jahr und mit jedem Wachstumsschub wurde ich immer ein bisschen defensiver, defensiver. Ich habe dann letztendlich als Innenverteidiger aufgehört, Fußball zu spielen, weil ich dann zu viel Schiss hatte, nochmal zurück. Ja, also ich war da Basketballer und Fußballer gleichzeitig. Ich war bei beiden ganz gut und dann wurde halt so ein bisschen, okay, wenn du perspektivisch ein bisschen besser, hochklassiger spielen willst, egal welche Sportart, dann musst du da halt jeden Tag trainieren und dann hat es keinen Sinn mehr, das andere dabei noch zu machen. Und dann habe ich mich für Basketball entschieden.
Du warst aber in einem Fußballverein?
Ich war im Fußballverein
In
beim FC
welchem?
Dossenheim. Gruß geht
Wie?
raus.
FC?
FC Dossenheim. Ich bin ja kein Heidelberger an sich, ich bin ja Dossenheimer.
Ey, ist man da sehr pingelig?
Meine Frau ist da pingelig, die kommt aus Neuenheim, was so hier Stadtteil, so ein bisschen alter Heidelberger, man könnte ihn reicher Stadtteil. Und die nehmen das natürlich alles sehr persönlich, wenn jemand sagt, er ist Heidelberger. Ja, aber ich glaube, so schlimm wäre es jetzt nicht.
Okay, für dich ging es ja dann relativ schnell nach oben. Mit 16 hast du schon in der Pro A debütiert. Gab es für dich in dieser Zeit, du hast angesprochen, wie viel Schule du versäumt hast wegen Nationalmannschaftslehrgängen in der Jugend, 4 Stunden insgesamt, das ist ein Wahnsinn. Und gab es für dich mal irgendwie einen Zweifel, dass der richtige Weg ist, dass dich das alles ganz nach oben führen wird? Oder hast du irgendwann die Scheuklappen auf und hast gesagt, here we go? Basketballprofi, das ist mein Ziel.
Weiß nicht, man rutscht da, also ich bin eher da, glaube ich, am Anfang so ein Typ gewesen, ich rutsch da einfach rein. Also ich habe einfach gemerkt, es macht übertrieben Spaß, besser zu sein in irgendwas als die anderen. Und man ist dann ehrgeizig und man will dann noch besser werden, noch besser werden. Man hat einfach Spaß gefunden am besser werden und trainieren und was alles dazugehört. Ja, da kommen ja auch mit den Jahren immer wieder neue Komponenten dazu, wo man neue Dinge lernt. Ich würde nicht sagen, dass ich so mit 16, 17 schon gedacht habe, oh, ich will jetzt Basketballprofi werden. Also ich glaube, viele da draußen haben das gewusst, dass das so meine Perspektive ist, aber ich habe da wirklich wenig drüber nachgedacht und dann, wo das dann so angefangen hat, hey Paul, willst du College gehen oder wollen wir hier einen Vertrag in Heidelberg machen oder dann haben wir auch angefangen, andere Vereine anzuklopfen, dann habe ich schon gemerkt, okay, aber ich meine, das ist ja dann kurz vorm Profi-Dasein, wenn man dann schon über Verträge und sowas redet. Also ich habe es relativ spät so wirklich wahrgenommen, okay, dass ich jetzt ein Basketball-Profi bin.
Was wolltest du denn werden? Chemiker?
Wann? Wie alt war ich?
Ja, in der Jugend, wo du sagst, du bist relativ spät auf den Gedanken gekommen, damit Geld zu verdienen. 14, 15, 16. Hattest du da schon ein Berufsziel oder auch wie du eben gesagt hast, ich lasse da alles auf mich zukommen. Das war dir eigentlich wurscht.
Habe ich auch wenig einen Plan gehabt. Ganz am Anfang wollte ich Baggerfahrer werden, dann wollte ich Star werden, dann wollte ich Sportler-Star werden, dann wollte ich Fußballstar werden. Und dann irgendwann habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, würde ich sagen. Dann ist man wirklich so im Tunnel, okay, jetzt versuche ich jeden Tag nur Schule, dann gehe ich danach ins Training, dann versuche ich was zu essen, dann schlafe ich ein paar Stunden und dann muss ich am nächsten Tag mich wieder rausquälen, um die Schule zu gehen. Da war nicht viel mit, ich denke jetzt viel in die Zukunft heraus. Ich bin ja immer noch nicht so, dass ich sage, also diese ganzen Standardantworten mit, ja, Paul, jetzt habt ihr heute gewonnen, in ein paar Tagen, jetzt kommt der Gegner. Ich wusste nie, was danach für ein Gegner kommt. Ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ja, ich habe immer recht früh eigentlich schon einen Fokus auf das Nächste gehabt und danach entscheide ich und danach sehe ich erst, wohin es danach irgendwie laufen kann.
Im Januar 13, da warst du knapp 19, bist du nach München gewechselt zu den Bayern. Zu dem Zeitpunkt warst du verletzt. Sind die Bayern da ein gewisses Risiko eingegangen?
Ja, wahrscheinlich schon. Also einen verletzten Spieler zu nehmen, der auch für ein paar Jahre davor immer wieder mit dem gleichen Fuß umgeknickt und hier und da. Also das ist jetzt, ich bin jetzt nicht der erste Jugendspieler, der viel wächst auf einen Schlag und dann viel verletzt ist. Aber einen verletzten Spieler generell zu nehmen, kann schon sein. Aber die Bayern waren auch nicht der einzige Verein, der Interesse da hatte. Also
ich glaube, das Risiko
war begrenzt.
Das ist mir schon klar. Dann bist du zu den Münchnern. 13, 14 war dann deine erste volle Saison, in der es auch eigentlich ganz gut lief. Und dann hast du dich zum Anfang der Playoffs wieder verletzt und warst dann, glaube ich, nicht mehr dabei, als die Meisterschaft gewonnen wurde. Inwieweit war das für dich als junger Spieler eine Sache, mit der du so ein bisschen zu kämpfen hattest? Also Frage einfach, sagt man sich, hey, ich bin noch jung, da kommt noch was? Oder ist das einfach nur Scheiße, wir haben eine Meisterschaft gewonnen, ich habe am Ende nicht mehr spielen können?
Also die Sache an sich natürlich, so eine Verletzung, es war eine relativ große Knieverletzung, die erstmal mal mindestens ein halbes Jahr dauert, mit viel Arbeit, ein halbes Jahr nur. Das ist natürlich erstmal super bitter und das erste Mal, dass man sowas dann hat, so früh in der Karriere. Und natürlich dann doppelt bitter, weil ich die ganze Saison davor mich in diesen Kader versucht habe reinzubeißen, also in diesen Roster. Und das, wenn man sich den Kader anguckt, das kann man sich vorstellen, als was wie alt war ich dann, 19, 20-Jähriger, das ist schon schwer genug. Und das dann geschafft zu haben und dann fing man weiter und dann wollte ich, wie ich dann 19, 20 war, hatte ich das schon so ein bisschen im Kopf, okay, NBA wäre auch was Cooles und so ein Rückschlag ist natürlich immer Dauerzeit und das ist natürlich erstmal bitter, aber auch da war dann okay, in der Busfahrt von Ludwigsburg, wo ich mich verletzt habe, nach Hause, ging es dann direkt zum, also so war ich schon immer, sage ich, okay, was ist jetzt das Beste, wenn ich operiert werden sollte? Okay, das machen wir jetzt direkt. So, ich war direkt in der nächsten Rolle, sage ich mal, im nächsten Tunnel.
Du hast schon angesprochen, NBA. 2016 bist du dann gedraftet worden. Inwieweit haben diese 3 Jahre, waren es ja 3,5 Jahre in München, dich auf die NBA vorbereitet? Oder war es einfach nur ein Spieler in München sein und die NBA kam dann? Oder gab es auch wirklich die Idee, Paul ist einer, der könnte gedraftet werden, mit dem müssen wir individuell an bestimmten Sachen arbeiten, die er möglicherweise dann drüben braucht?
Also das war schon auch von Marco, er wusste schon, dass, was so mein Ziel ist und so haben wir auch den Vertrag dann aufgesetzt mit dem Ziel, okay, Paul will in die NBA, aber das war jetzt nicht, dass man extra dafür, für diese Liga irgendwie arbeitet, man versucht einfach jeden Tag zu arbeiten, dass man besser wird und auch allein körperlich hatte ich am Anfang so viele Defizite, für die Bundesliga und für den FC Bayern-Kader. Also das erste halbe Jahr, wie ich da zurückgekommen bin mit der Fußverletzung, da war jedes Training für mich eine Schlägerei gefühlt. Und da musste ich erst mal ein paar Kilo draufpacken. Also dann indirekt hat es mich natürlich sehr klar, also sehr gut auch vorbereitet für die NBA, weil die halt noch physischer dann ist. Ja, aber nicht mit dem direkten Ziel. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Sachen im Kopf gehabt, die genau brauche ich in der NBA. Ich habe versucht, so gut zu werden, wie es geht, und habe in jedem Spiel versucht, so viele Minuten zu bekommen, wie es geht, um einfach generell im Long Run einfach besser zu werden.
Wie waren denn so die ersten ein, zwei Wochen dann in Chicago bei den Bulls?
Bisschen surreal, weil ich bin so als Spätester eigentlich dann auch nach Chicago reist. Dann der weiße deutsche Europäer, was macht denn der hier eigentlich? Der hat einen Guaranteed Contract aus der zweiten Runde. Was ist denn das für einer? Noch nie gehört. Das ist so, man kennt dann ein paar auch. Ich bin ja in dem Jahr hingekommen, wo dann mit Wade, Butler und Rondo dann dieses Star Ensemble geholt worden ist für die Playoffs. Also da war eh viel Trubel und ich war so irgendwie mittendrin erstmal auch ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate allein erstmal. Das war alles sehr ungewohnt und man wusste immer nicht, wie die Sachen so laufen. Also viele neue Erfahrungen einfach erstmal gesammelt.
Aber du hast
Du
dich
hast.
nicht unwohl gefühlt, oder doch? Hattest du
Nö,
das
unwohl habe ich mich nicht
mal?
gefühlt. Nö, das war einfach ganz cool, sowas ganz Neues mal zu erleben.
Du hast ja gesagt, ne, da kommt der Europäer, Second Rounder, kriegt einen Guaranteed Contract, über 2 Jahre, glaube ich, war das. Ne?
Ja, zwei, eins,
Und
eins.
ja, und die Frage ist ja, wusstest du das im Vorfeld? Also, welche Informationen hattest du vorm Draft Day, wer dich draften könnte, wohin das gehen könnte? Was hattest du da für Quellen, dein Agent? Oder war es dann letztendlich auch überraschend, dass es so kam? Und vor allen Dingen, dass du einen Guaranteed Contract bekommen hast?
Also mein Ziel war, und das habe ich ganz klar gesagt, egal wer, wenn mich jemand für direkt nächstes Jahr haben will, dann will ich dahin, weil ich fühle mich ready und ich will einfach die erste Chance, die ich da drüben bekomme, jetzt nehmen. Je früher, desto besser. Das einzige Franchise, was mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, was so vorab immer wieder ein Thema war, waren die Clippers. Ich glaube, die hätten mich dann auch, ich weiß gar nicht mehr, welcher Pick das wäre, aber ja, das war dann so eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde vor meinem Pick, dann ging das so ein bisschen los. Dann haben wir, ich war ja in Deutschland, in Schriesheim, mitten in der Nacht, und dann haben wir rumtelefoniert, ja, der würde das machen, der würde das machen, gib mal dein Okay, wenn du das wirklich haben willst, oder ja, und dann haben wir so ein bisschen rumgequatscht. Und dann habe ich da am Telefon quasi erfahren, dass es Chicago wird, aber ich habe wirklich nichts gewusst, was auf mich zukommt, nichts erahnen können, dass es dieses ganze, ja, dass man rüberkommt und man hat einen Guaranteed Contract, so und so viele Rosterplätze gibt es überhaupt nur und es gibt Training Camp Spots, die bezahlt werden und ja, was ich da auch zum Beispiel Thomas Walkup habe ich da kennengelernt, der ein Training Camp Contract hatte. Super verstanden mit dem und seitdem immer wieder, jetzt in Europa, glaube ich, auch ganz gut bekannt, Thomas, Kontakt gehalten. Also, das sind so, oder jetzt ein Cannon ist hier, ein Jerry Grant ist jetzt hier. Das ist so, ganz viele Leute werden in einen Topf geschmissen mit verschiedenen Geschichten und verschiedenen Voraussetzungen und die versuchen jetzt einfach einen Basketballteam auf die Beine zu stellen, ist schon was ganz, ganz anderes vom Gefühl, von der Competition innerhalb des Teams als hier in Europa.
Jetzt ist es so, du hast eine gute erste Saison gespielt, eine deutlich schlechtere zweite, wahrscheinlich in allererster Linie wegen eines Ermüdungsbruches im Fuß. Also das Thema hatten wir ja schon, Verletzungen. Wie ist es möglich, dass in der NBA sowas nicht entdeckt wird? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, so wie da medizinisch alles gemonitort wird.
Ja, das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen war ich so überrascht, wie ich dann da bei meinem allerliebsten Lieblingsdoc beim Jochen Hahn in München war und der mir das. Ach, Paul, das ist übrigens ein Bruch. Und ich so, ah, chillig, perfekt. Sag ich mal meinem Agenten Bescheid. Ja.
Aber kurz nochmal zu den Bulls. Die Frage muss man ja stellen bei den Legenden, die da gespielt haben. Wie oft hast du Michael Jordan getroffen? Wie oft warst du mit Scottie Pippen essen? Und wie oft bist du mit Dennis Rodman um die Häuser gezogen?
Michael Jordan getroffen, ein oder zweimal in Charlotte. In Chicago war der, glaube ich, nie. Die anderen beiden 0 und 0.
Och, mit
Aber Scottie Pippen war oft in der Arena oder so. Der war schon, oder bei Events und sowas. Toni Kukoc habe ich ganz oft getroffen. Jetzt nicht privat zum Essen, aber viel in der Halle. Und das erste Jahr war ja Mirotic da. Und er hat mit ihm auch viel gequatscht. Und ich war mit Nico auch ganz gut. Deswegen haben wir da so ein bisschen also Toni habe ich so ein bisschen kennengelernt. Aber Dennis Rodman habe ich leider auch nicht gesehen.
hätte ein lustiger Abend werden können.
Ja, das wäre eine lustige Nacht geworden,
Was hat dich in der NBA am meisten fasziniert?
boah, das ist eine große Frage. Schwierig. Schwierig zu sagen. Wie individuell vielleicht man, also wie man dann doch auf sich selbst, ja, man muss selbst irgendwie sehen, wie man zurechtkommt. Viel mehr, als ich erwartet hatte. Jetzt mit so Kleinigkeiten wie bürokratischen, ich komme hin und ich muss jetzt mein Bankkonto eröffnen. Dachte ich so irgendwie, okay, ich gehe jetzt zum Chicago Bulls, irgendwie wird das schon, nee, aber die ersten paar Monate habe ich jetzt keinen Zugriff auf Geld zum Beispiel. So, hä? Oder, ja, so ganz einfache Sachen. Du meinst wahrscheinlich aber eher die Liga, so. Ich war super fasziniert, bin auch immer noch fasziniert, wie beschissen diese Bänke sind, wo man drauf sitzt. Ich war einfach mal 2 Wochen mit einem Rücken raus, weil wir in LA sind und irgendwie sind die in LA dann diese Stühle noch mal ein bisschen tiefer. Und ich sitze halt die ganze Zeit so komisch und meine Hüftbeuger machen halt komplett zu. Und unser medizinischer Stab in Chicago dachte, ja, perfekt, der hat Back-Spasms und nichts vom Hüftbeuger. Im Nachhinein dann Simon Eden, der immer wieder dann irgendwann mich betreut hat und mir immer wieder geholfen hat, hat dann gesagt, nee, das hat nichts mit dem Rücken zu tun, das ist deine Hüftbeuger. Dann hat er die ein, 2 Tage behandelt und dann war ich plötzlich wieder topfit. Ja, so ganz, ganz einfache Sachen, so komische Sachen, wo man denkt so, hä, dann guck mal einmal hin und sagt, nee, mach mal ein bisschen anders und das tut allen besser irgendwie.
Dann bist du zurück, hast in Heidelberg Aufbautraining gemacht, angeblich im Januar 19 ein Angebot von Brooklyn gehabt, was dann nicht zustande gekommen ist. Was ist da dran? War das so?
Ich war auch schon in Brooklyn, ja.
Ja. Hat das Chris Fleming so ein bisschen mit eingetütet, der, das weiß ich von ihm persönlich, ein ganz großer Fan von dir ist?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich hätte jetzt getippt nicht. Vielleicht hat er irgendwie ein gutes Wort für mich eingelegt. Darüber hätten wir darüber gesprochen. Wüsste ich es jetzt nicht mehr. Ist schon ein paar Jahre. Ich mag Chris übrigens auch sehr, sehr gerne. Gruß geht raus, falls er zuhört. Ja, kann ich mir vorstellen, dass er sich noch an mich erinnert hat. Sich noch an mich erinnert hat, aber ich glaube, dass die Agenturen da drüben haben schon ihre Arbeit ganz gut gemacht.
Woran ist es dann letztendlich gescheitert?
Ich glaube, das war wieder körperlich mit dem Fuß. Ich glaube, mit dem Fuß, dass Brooklyn die sehr akribisch einen super Top generell Trainerstab, medizinischen Stab und die haben mich sehr, sehr genau unter die Lupe genommen. Und die waren der Meinung, okay, jetzt gerade würden wir, wenn du unter Vertrag wärst bei uns, würden wir dich so nicht spielen lassen. Und unsere Regel ist, wenn es so ist, dann signen wir dich erst recht dann nicht. Ja, und dann habe ich gefühlt eine Woche später für Burgos gespielt.
Ich wollte gerade sagen, alphabetisch, nach Brooklyn kommt Burgos, das ist ja normal, ne? Muss
Sehr klar. Da haben wir drauf geachtet.
Wie kam das zustande? Statt NBA, ACB ist ja auch nicht das Schlechteste. Wie kam das zustande, auch so kurzfristig?
Boah, das Agenturen, also BO Basket hat auch immer wieder seine Spieler, glaube ich, nach Burgos geschickt. Ja,
Okay. Wie
da
war
habe
es in
ich relativ
Spanien?
wenig.
Statt Burger, Tapas, war das okay? Wie war das Leben in Spanien für dich, die Zeit in Burgos?
Sehr cool. Also das erste Mal seit längerem wieder ein Spiel die Woche. Die Trainingswochen waren kurz und knackig. Wir hatten auch einen ganz guten Kader, wo ich so nach dieser Verletzung wieder super, super zurückkomme, ob mitspielen oder ohne. Also allein die Trainingseinheiten waren schon ziemlich gut für mich und auch diesen spanischen Spielstil so ein bisschen, zumindest ein paar Monate aufzusaugen. Das war wieder eine weitere Erfahrung, wie man Basketball spielen kann, was wirklich so ein kleiner Unterschied. Also zwischen den Ligen sind ja immer ein bisschen Unterschiede und ich bin natürlich dann die Deutsche sehr gewöhnt gewesen. Ja, es war auch eine coole Erfahrung, aber diesen ganzen Lifestyle dann mit meiner Frau da nach diesem ganzen Hin und Her und wir wussten nicht, wo wir hinkommen. Ja, ich glaube, Mira hat diese Zeit auch sehr, sehr genossen.
Dann bist du zurück nach München. So. Und dann kam ein ganz großer Einschnitt für dich. Du hast, glaube ich, dem Spiegel gesagt, ich habe mich vom Schicksal völlig verarscht gefühlt. Sowas in der Art. Hast du denn überhaupt noch Lust, über diese Zeit zu sprechen und anderen Einblicke in deine Gefühlswelt zu gewähren?
Boah, es war jetzt also schon ein bisschen länger her, dass ich ein längeres Gespräch über die Kopfgeschichte hatte. Deswegen, wenn ihr jetzt direkt nach einem Interview gekommen wärt, dann wäre das wahrscheinlich eher ein leidiges Thema gewesen. Aber es ist schon was Besonderes. Natürlich ist es bitter für mich, aber schon auch was Besonderes, sowas mal durchlebt zu haben, sag ich mal. Also ja, ich habe mich auf jeden Fall verarscht gefühlt. Wenn ich das so gesagt habe, dann habe ich das auch auf jeden Fall so gemeint und das kann ich gut nachvollziehen, weil es genau nach der Saison oder in der Saison oder in dem Finale der Saison war, wo ich, glaube ich, meinen besten Basketball auch gespielt habe und nach diesen ganzen Verletzungen immer wieder, man kommt zurück, dann geht man dahin, also ständiges Hin und Her und seit Jahren sind wir immer so zurückkämpfen und ja, und dann komme ich wieder zurück nach München, denke, okay, jetzt kann ich mal so richtig voll angreifen und habe den ganzen medizinischen Stab, der für mich, glaube ich, immer wichtiger, wurde mit jeder Saison, im Rücken. Ja, und dann kommt so eine Geschichte, das ist natürlich, suboptimal.
Du hast deine Frau schon angesprochen, Mira. Mira ist, glaube ich, mit dir dann auch in die Reha-Klinik gegangen. Was musstest du alles neu lernen? Und damit meine ich jetzt nicht auf dem Basketballfeld, sondern fürs ganz alltägliche Leben nach der OP. Ich meine, die war ja hochkompliziert, diese OP. Du musstest danach, glaube ich, auch noch auf Intensiv mit einer Lungenembolie.
Ja.
Wie hast du dich ja danach erstmal überhaupt gefühlt? Hattest du ein anderes Körpergefühl als vorher?
Auf jeden Fall. Ja, gerade als Profisportler ist es so, du hast deinen Kopf und du hast deinen Körper und du kannst beides eigentlich ganz gut einschätzen. Besonders finde ich eigentlich den Körper. Man weiß immer, auf was man so ein bisschen achten muss, wenn man ein paar Jahre diesen Sport oder Sport generell auf einem Niveau gemacht hat, wie wir. Und dann von einem auf den anderen Tag ist es komplett anders. Also der Kopf ist ja immer noch der gleiche. Das Denken ist eigentlich das gleiche, nur du bist wie in einem Kinofilm, ja, so ein Charakter, der so rumläuft und plötzlich nicht mehr normal laufen kann oder wenn ich nach einem Handy greife, daneben greife und so Sachen. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich 3, 4 Monate versucht habe, ein Gangbild wieder zurückzubekommen. Das ging schon alles ziemlich schnell, auch weil ich eben so jung und so fit und gesund sonst war, habe ich da perfekte Herausforderungen aus so einer Geschichte super rauszukommen. Aber das sind zumindest immer wieder Zwischenschritte, die man natürlich so noch nicht gehabt hat. Also ja, und man lernt, was man kann und was man nicht kann, besonders was man nicht kann, selbst wenn es halt das erste Mal nicht mehr funktioniert. Also so in diesen 3 Wochen Reha, ob ich jetzt meinen ersten, zweiten Spaziergang und dann, oh, dann will man kurz mal nach links gucken oder dann fällt mir irgendwas auf und ich kann aber nicht gleichzeitig mich vorwärts bewegen und woanders hingucken. Und ja, das sind so Sachen, viele, viele Zwischenschritte, bevor man sagt, okay, ich habe da meinen Alltag wieder komplett abgehakt.
Du hattest eben nach der Ludwigsburg-Geschichte gesagt, da hast du dich gleich fallen lassen und gesagt, okay, wir kriegen das optimal raus. Du warst ja sehr schnell bei dir. Wie war das da? Hat dir da deine Einstellung auch geholfen oder bist du mehr ins Grübeln gekommen?
Ja, nee, komplett. Komplett. Also auch solche, ja, das klingt jetzt, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein kompletter mentaler Breakdown war, aber das kam für mich, glaube ich, relativ spät. Ich bin auf jeden Fall ein paar Mal auch auf die Fresse so richtig mental geflogen, aber später, als ich gedacht hatte, weil ich eben am Anfang gelernt habe, okay, der Chirurg oder die Ärzte sagen mir, Paul, es gibt jetzt kein Sondermittel oder keine Übungen, die dir helfen bei irgendwie besser werden im Kurvenlaufen, sondern wenn du besser werden willst im Kurvenlaufen, dann musst du Kurven laufen. Und dann war für mich das Ding, okay, wenn ich irgendwas wieder machen will, dann muss ich mich zwingen, in jeder Sekunde das zu machen. Also ganz sicher haben mir diese Rehas davor enorm geholfen, weil ich da gelernt habe, jede Aktion zählt. Also, dass ich meinem Körper so viel Trinken gebe wie möglich, dass ich so viel Nahrung und gesund mich ernähre wie möglich, damit mein Körper einfach perfekt funktioniert, und ich mit ihm besser arbeiten kann an den Sachen, wie zum Beispiel fangen oder greifen oder ganz am Anfang war das ja Kopfdrehen und so Sachen. Dass ich einfach mir die Möglichkeit gebe, so gut wie möglich und so schnell wie möglich an den Sachen besser werde, die mir wichtig sind.
Du hast jetzt darüber gesprochen, dass du deinen Breakdown relativ spät hattest. Haben dich Dinge mehr frustriert, die du im Alltag nicht bewältigen konntest, oder haben dich Dinge mehr frustriert, die du dann auf dem Feld nicht bewältigen konntest? Du hast ja dann irgendwann auch wieder angefangen mit Emilio, bisschen was in der Halle zu machen. Beschreib mal, wie das war zwischen, denke ich mal, so Hoffnung und vielleicht auch Rückschlägen, wenn Dinge nicht gleich so funktioniert haben, wie du es aus der Vergangenheit kanntest.
Also ganz klar Zweiteres, also ganz klar Basketball. Der Alltag, es hört sich ein bisschen komisch an, aber ich habe mich eher selbst ausgelacht die ganze Zeit. Also wenn ich gemerkt habe, so, ah, ich will jetzt das machen und ich habe das überhaupt gar nicht hinbekommen, dann musste ich ab und zu auch schmunzeln. Und wenn dann andere Leute im Raum waren, dann haben die gemerkt, okay, ich habe irgendwie gerade Scheiße gebaut und ich lache mich gerade selbst aus. Diese Leichtigkeit am Anfang, glaube ich, hat mir sehr geholfen, das alles nicht zu ernst zu nehmen. Und auch die Alltagssachen an sich, sage ich mal, die ersten 90%, wo ich dann hin wollte, dieses Minimalziel, sage ich mal, das ging ja relativ schnell. Also egal, was ich dann geschafft habe und welches Level ich dann erreicht habe. Die Ärzte waren eigentlich immer überrascht, dass ich so schnell das wieder gemacht habe. Aber Basketball, oder wir haben ja recht früh dann angefangen, das war ja kein wirklicher Basketballsport, aber Basketball ist halt so koordinativ und es hat so viele Facetten, dass du dich selbst halt passiv oder indirekt trainieren kannst für den Alltag anhand von Basketballsachen oder ja, ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Also diese letzten 10%, die haben mich so oft auf dem Boden aufklatschen lassen. Also ganz am Anfang, ich komme zum Training Camp zum Beispiel und ich wollte eigentlich, ich habe mich übertrieben gefreut aufs Team, ich habe mich auf einzelne Personen sehr, sehr gefreut, einfach mit denen wieder zusammen zu sein, weil man das ganze Jahr zusammen war oder mehrere Jahre davor und dann von einem auf den anderen Tag halt nicht mehr und du hast dann nur Reha, Reha im Kopf. Natürlich auch mal Abwechslung mit Freunden und Familie oder so, aber man freut sich einfach nur auf seine Teammates dann wieder. Und dann wollte ich unbedingt bei dem Training Camp dabei sein und auch an meinen Sachen weiter trainieren. Und wirklich nach der ersten Einheit von dem Team war ich so, ja, das war ja ganz cool, jetzt bin ich dran. Und dann, das hat mich so frustriert, diese zu merken, dass, also ich habe das Bild vor Augen sozusagen, was ich eigentlich mache und was ich eigentlich kann und was die anderen machen und können und wo ich jetzt wieder hin müsste oder muss sozusagen oder will. Da wurde mir so bewusst, wie lang dieser Weg ist, wie beschissen die letzten Monate, da sind so viele Gedanken halt in deinem Kopf am Rumschwirren. Da bin ich also während dem, ich glaube, das war der erste Abend dann nach diesem Training. Wir haben ein Teamdinner und ich stehe irgendwann einfach auf und ich gehe einfach. Und ich sage zu niemandem und dann Blutsche guckt so ein bisschen, das habe ich noch so ein bisschen gesehen. Aber so keiner fragt irgendwas, weil alle wissen, okay, bei dem ist viel gerade los, keine Vorwürfe oder irgendwas. Aber das sind so. Ja, und es war eine ziemlich besondere Abend oder besondere Nacht eigentlich, wo ich viele, viele Gedanken in meinem Kopf hatte. Und ich hatte, glaube ich, auf dem Level vielleicht so zwei andere Momente oder Phasen dann in den nächsten Monaten. Aber das ist auf jeden Fall so das einschneidendste Erlebnis, was dieses Comeback angeht.
Wenn du das jetzt alles beschreibst, was hat es dann für dich bedeutet, das erste Mal wieder in einem Spiel auf dem Feld zu stehen?
Das war eine sehr, sehr große Sache. Das war eine sehr große Sache, generell. Also das erste Training, also es sind ja so viele, die ersten hier, die ersten da, aber dieses Intro dann auch wieder so zu hören mit unserem Hallensprecher, mit Kili und so diese ganzen Abläufe, die man einfach hat. Also ich habe einfach den ganzen Tag genossen. Also ich wusste, ich werde jetzt hier keine Rolle spielen bei dem Ausgang des Spiels und auch generell die Saison nicht. Aber einfach die ganzen Abläufe zu genießen, du ziehst dich um, du bist beim Physios, du quatschst, dann gehst du raus, machst dich warm, siehst dann immer wieder die Leute vom Office, vom Media-Team, vom Training-Staff und alle wissen, es ist eigentlich egal, was jetzt der Paul heute hier macht und alle grinsen dich einfach nur an und freuen sich für dich. Und du hast einfach, also ich habe eh schon so Bock und ich habe so viel Freude daran auf dieses Erlebnis, aber mit jeder Person, die ich dann da gesehen habe, die das merken und sich auch freuen, für mich, das hat es dann nur noch größer gemacht. Und dann, ich weiß noch nicht, bei meinem ersten Mal, wie ich dann reingekommen bin, dieser Clip auch, wie ich dann da zu dieser, es war bei Freiwürfen, wurde ich dann eingewechselt. Irgendwas sagt mir Andrea dann nochmal kurz davor. Das hat mich so verwirrt, weil ich so im Film war und ich habe mich so, dann sagt er nochmal irgendwas und ich drehe nochmal um und ich bin so richtig voll nachdenklich. Ich habe es nochmal in Clips, so denke ich mir jedes Mal, was hat er mich da gefragt? Oder was hat er da gesagt? Oder ein Witz oder sowas? Das hat mich so aus dem Konzept gebracht, das ist auch schon wieder. Ja, aber dann stehe ich da und ich weiß noch, egal was ich da gemacht habe, ich laufe einmal den Court durch und ich grinse einfach. Ich habe so ein fettes Grinsen, wahrscheinlich wie ihr sonst, wahrscheinlich nie, noch nicht mal wie wir dann den Cup oder Champion oder sowas. Also ich habe so ein fettes Grinsen die ganze Zeit. Ja, das war einfach nur ein Riesenerlebnis.
Menschen, die sowas erlebt haben wie du, die sagen immer sehr schnell, danach lebe ich bewusster, ich nehme alles anderes wahr, ich habe eine andere Art zu leben. Ist das eine Floskel oder ist es wirklich so? Wie ist es bei dir? Oder ist man einfach froh, dass man wieder vielleicht so leben kann wie vorher? Könnte ja auch ein Ziel sein.
Ja, beides richtig, würde ich sagen. Also, Es gibt ja Menschen, die sich mit allem aufhalten, was sie nicht cool finden und sich dann Gedanken machen über irgendwas, was sie nichts angeht oder was deren Leben nicht verändert. So war ich davor auch nicht. Aber das wurde dann durch diese Geschichte dann nochmal bestärkt. Also wirklich, was mich nichts angeht und was nichts mit mir und meinem Leben oder denen, die mir wichtig sind, zu tun hat, da bin ich wirklich komplett wieder raus. Also dann verschwende ich keinen Gedanken dran. Und so Kleinigkeiten, man sitzt einfach im Café und dann Leute sitzen im Café und denken vielleicht drüber nach, was sie dann am Abend oder morgen, übermorgen muss ich dann das machen und ich habe noch die Versicherung, die ich kündigen muss oder keine Ahnung. Aber diese kleinen Sachen, da bist du einfach, nee, jetzt ist gerade einfach nur geil und schön. Und auch dieses Bewusstsein einfach zu haben. Wenn man Leute fragt, wie geht's, und dann sagen, ja, hier ein bisschen oder da oder ja, eigentlich ganz gut. Ja, warum sagst du dazu eigentlich? Dir geht's perfekt. Dann sagt es dir doch selbst mal, dass es dir perfekt geht. Das muss man sich mal bewusst machen, wenn, also das muss man halt erst mal lernen. Ich hätte wahrscheinlich davor oder ich habe wahrscheinlich davor auch immer eigentlich gesagt, aber da hat das eigentlich hat da nichts zu suchen. Dir geht's perfekt, so wie es ist. Deiner Familie geht's gut. Du hast alles, was du brauchst zum Leben. Was willst du mehr? Die Sonne scheint. Entspann dich. Ja, diese Sachen, glaube ich, mache ich dann noch intensiver oder wertschätze ich dann noch mal mehr.
Du hast jetzt beschrieben, was das so mit dir gemacht hat. Du hast aber auch noch ein sehr schönes Erlebnis in letzter Zeit gehabt. Du bist das erste Mal Vater geworden. Inwieweit hat das dein Bewusstsein und deine Einstellung zum Leben und zu den Dingen verändert?
Boah, ich glaube, die Geschichte davor hat das schon relativiert, wie unwichtig dann Basketball ist. Also natürlich, ich liebe den Sport und es ist mein Job und es ist super viel in meinem Leben, aber es ist halt nicht alles. Und jetzt hat man noch diese Komponente, diese Komponente, ich habe Luke gerade eine Komponente genannt, zu Hause, die das dann noch mal kleiner machen. Ja, ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Und ja, ist einfach geil.
Schöner Name, ne? Wie heißt denn dein Sohn oder deine Tochter? Oh, Komponente.
Ja, habe ich gerade gemerkt. Ich so, ah, Komponente.
Ja,
Okay.
du gibst so viele verrückte Namen, irgendwann ist es auch erlaubt, keine Frage.
Ja, stimmt. Irgendwo in Amerika kannst du ihn auf jeden Fall so nennen.
Noch mal ganz kurz. Also die Bayern haben dir ja in dieser schweren Zeit, Marco, neuen Vertrag auch noch mal angeboten. Bleibt das immer eine ganz besondere Beziehung FC Bayern München, Paul Zipser, aufgrund dessen, was ihr gemeinsam miteinander erlebt habt?
Ja, ganz klar. Also das wäre auch für mich was Besonderes ohne diesen Vertrag gewesen und ohne, man hätte die Kopfgeschichte nicht haben müssen, damit ich eine besondere Beziehung mit diesem Verein habe. Aber ja, das hat sich einfach alles bestätigt, was dann auch diese Philosophie von dem Verein, und es hat angefangen mit Fußballverein, mit Herrn Hoeneß, dass es so eine Familie, eine Riesen Familie, aber dieses familiäre Gefühl da reingebracht wird in diesen Verein, da halten einfach die Leute zusammen. Das ist einfach dieses Mir san mir. Deswegen habe ich auch euch mit Servus vorhin begrüßt. Also das ist einfach.
Du hast es tatsächlich Süddeutsch, Norddeutsch gemacht. Du hast Servus Moinsen gesagt.
Ich habe Moinsen. Moinsen weiß ich auch nicht.
Servus, genau.
Moinsen. Das ist so ein Ding, ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber mittlerweile sagen es ja auch die Leute in Heidelberg zu mir dann morgens.
Okay.
Ja, wo es herkommt.
Stichwort Heidelberg. Jetzt bist du in Heidelberg. Kannst du schon sagen, wie es nach der Saison mit dir weitergehen wird?
Nee, ich glaube, wir haben jetzt noch genug vor uns in dieser Saison. Und ich kann absolut nicht sagen, was danach ist.
Okay. Olli hat es vorhin schon mal angesprochen mit Tapas statt Burger. Wir sind auch so eine kleine kulinarische Familienshow. Mein Name ist da Programm. Was isst du gerne? Kannst du kochen? Wenn wir ein Kochbuch veröffentlichen würden, was wäre das Gericht von Paul Zipser, was er einstellt?
Ich liebe super viel verschiedenes Essen und ich liebe also auch nicht so eine bestimmte Küche mehr als alle anderen. Ich liebe es einfach nur, jeden Tag irgendwie eine andere Art Essen zu haben. Also ob es asiatisch, Steak, Italiener, auch Spanier dann, also Grieche. Ich liebe so viele verschiedene Sachen zum geilen Türken. Also es gibt so viele coole Küchen und ich liebe es einfach nur die Abwechslung zu haben. Ich kann absolut nicht kochen, ich kann grillen, würde ich sagen. Ich versuche mein Bestes, mal so gesagt, aber ich kann absolut nicht kochen. Ich habe zweimal in meinem Leben gekocht, so richtig so ein Gericht. Aber ja, das war's dann. Mira kann super gut kochen und hat auch super viel Spaß daran, was schon wieder ein Glücksfall für mich ist. Was mein Gericht wäre, wahrscheinlich Putenoberkeule mit Semmelknödeln und Blaukraut.
Leichte
Gut.
Kost.
Ja, leicht gekocht. Das ist bei uns dann erster oder zweiter Weihnachtstag. Es ist immer so, wenn ich nach so einem Gericht gefragt wird, ist das immer das allererste, was mir in den Kopf schießt, weil ich über Wochen und Monate versucht habe, dass Mira Putenoberkeule macht, weil das bei mir zu Hause meine Mutter, wie gesagt, immer zu den Feiertagen gemacht hat. Und ich liebe das einfach. Also das ist mein absolutes Nummer-1-Stück Fleisch, was es da draußen so gibt. Und dann wollte ich, dass sie das irgendwann mal macht. Und ich bin ihr anscheinend so auf die Nerven gegangen, dass dieses Wort alleine schon irgendwie so ein kleines aggressives Gesicht in ihr auslöst. Ja, ist einfach, das bleibt mir im Kopf.
Musik, was magst du? Was hörst du gerne? Bist du überhaupt ein Musikfreak oder bist du eher jemand, der liest oder Filme guckt?
Sau unterschiedlich. Es kann sein, dass ich mal 3 Wochen keine Musik höre und Podcast und dann bin ich plötzlich in einem Mood, wo ich Bock auf verschiedene, also ob ich habe so Spotify-Playlisten, wenn du die einfach aufs zufällig klicken würdest, denkst du so, was sind das für eine wilde Playlist? Ich muss mit meinen Playlisten mit der Warteschlange arbeiten. Mein Warteschlangen-DJ sozusagen bin ich, wenn wir Freunde zu Hause haben. Wisst ihr, was die Warteschlange ist? Ihr guckt gerade beide so.
Ich gebe
Ihr
zu.
stellt damit
Ey,
bestimmt.
wir sind eine komplett andere Generation als du. Wir könnten deine Väter sein, ja?
Spotify habe ich ja schon mal gehört, das kennt wahrscheinlich Stefan nicht,
Doch,
aber
doch, das hab ich auch schon mal gehört. Das habe ich auch
ehrlich?
schon mal gehört.
Ach komm!
Ja.
Und Warteschlange kennst du nur vom Supermarkt.
Unter anderem.
Ich ja
Ja,
nicht,
was ist eine Warteschlange bei Spotify?
ich bin ja immer durchgelaufen, einfach an der Kasse vorbeigelaufen.
Ja.
Aber Genres generell auch sehr verschieden. Angefangen viel mit Hip-Hop. Ich glaube, da muss man mit anfangen als Basketballer auch. Dann jetzt mit dem Club in München habe ich Afrobeats für mich entdeckt, ab und zu mal. Dann auch so ein bisschen Elektro, also voll verschieden. Oder manchmal so 80er, 90er. Es kommt sehr auf die Stimmung an.
Okay. Hast du noch irgendeine Sehnsucht, zum Beispiel einen Ort auf der Erde zu sehen oder jemanden Prominenten zu treffen oder eine Sportart auszuprobieren, wo du sagst, diese berühmte Bucketlist, das würde ich gerne unbedingt nochmal erleben?
Bucketlist habe ich absolut nicht. Es gibt mehrere Sachen, die ich mir vorgenommen habe, irgendwie noch, wenn es passt, sage ich mal, zu machen. Also so bestimmte Orte, einfach einen wunderbaren Urlaub, sowas wie Bali, Thailand, mal die Region oder mal eine Safari machen oder so. Oder eine Gigafactory. Ich bin ein riesen Tesla-Fan, deswegen ich muss mal eine Gigafactory live sehen. Jetzt zum Beispiel, wir spielen ja bald in Berlin. Jetzt gucke ich auch so ein bisschen, wann ich da irgendwie mal 1, 2 Stunden abspacken kann, dass ich da mal das live sehe. Ja. Sonst nicht viel, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, Bucketlist habe ich mein letztes so richtig, wo ich sage, das will ich noch auf jeden Fall haben in meinem Leben. Das hat mir Luke und Mira gegeben. Ja.
Schön. Ja, Paul, was sollen wir sagen? Paul Victor Louis Zipser. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich fand, es war hochinteressant und auch hochlehrreich fürs Leben. Von meiner Seite sag Mira einen lieben Gruß und verbinde das mit dem Wort Putenoberkeule. Und ansonsten freue ich mich drauf, dich demnächst wieder in den Hallen dieser Republik zu sehen.
Vielen,
Grüße
vielen
auch
Dank.
von mir. Grüße auch von mir. Und ich werde deinem Sohn, wenn ich ihn irgendwann treffe, nicht sagen, dass er einfach nur eine Komponente ist, sondern er ist wahrscheinlich der geilste Sohn, den man haben kann. Ne? Auch liebe Grüße.
Also,
Hat er denn einen zweiten oder dritten Vornamen? Hat Luke noch einen Vornamen?
nee,
Nee.
leider nicht. Den Kampf habe ich verloren.
Aber er ist ja, wenn er dich als Vater hat und ihn mir als Mutter, ein Lucky Luke.
Ich hätte es nicht schöner sagen können. Da hast du recht. Und wenn du dir das merken kannst mit der Komponente, bis er dann versteht, was du sagst, dann hast du ein starkes Gedächtnis.
Ja, du weißt ja schon morgen nicht mehr, dass du mit uns gesprochen hast.
Doch,
Doch, doch, doch. Morgen werde ich das schon noch wissen. Übermorgen mal gucken.
wunderbar.
Übermorgen.
Paul,
Alles
danke für
klar.
deine Zeit. Bleib so, wie du bist.
Gerne.
Alles Gute für die Zukunft, egal was du planst, was du vorhast. Grüße an die Familie, bleibt alle bitte gesund.
Wir versuchen es, ihr ebenso. Hat Spaß gemacht und noch einen schönen Abend und wir sehen uns in den Hallen.
Bis bald, ciao.
Ciao.
Das war's dann wieder, Stefan. Talking Basketball. Aktuelle Folge mit Paul Victor Louis Zipser. Bis demnächst an diesem Ort, überall, wo es Podcasts gibt. Stefan, mach's gut.
Du auch. Ciao, ciao.